Deutschlandfunk, Kultur heute.
Modest Mussorgskis Oper, und damit kommen wir jetzt zur Singbühne. Chowanskina spielt in Moskau des Jahres 1682. Da geht es um verschiedene Volksgruppen und ihre Machtansprüche. Komponist Mussorgski starb 1881, konnte das Werk aber nicht mehr vollenden. Die Uraufführung fand dann 5 Jahre später statt, gekürzt in St. Petersburg. Nikolai Rimski-Korsakow hatte sie fertiggestellt. An der Berliner Staatsoper kam die von Dmitri Schostakowitsch überarbeitete Fassung von 1960 auf die Bühne und Klaus Guth hat das Ganze inszeniert. Am Dirigentenpult stand Simon Young und die Kollegin Kerstin Liese, muss ich fragen, diese selten aufgeführte Oper spielt in chaotisch-politischen Zuständen Moskau Ende des 17. Jahrhunderts. Das ist ein riesiges Werk. Wie hat Klaus Guth das denn für Zuschauer verstehbar gemacht und in den Griff gekriegt, Frau Liese?
Ja, also ich muss sagen, am Anfang ist es schon ziemlich mühsam, sich durch all die Intrigen der diversen Verschwörer hindurch zu arbeiten und durchzusteigen und zu verstehen, wer bei diesen ganzen Rauschebärten eigentlich wer ist, die da alle partizipieren. Klaus Guth hat versucht, es ein bisschen verständlich zu machen, indem er zwischendurch immer Texteinblendungen bringt, wo er genau angibt, Jahreszahl, Ort, Akteure, auch Informationen über die Akteure, aber gleichzeitig ist man natürlich auch bemüht, irgendwie die Übertitel zu lesen, um dem Text zu folgen. Das Stück ist ja nun nicht so bekannt. Und man wird ein bisschen erschlagen von dem ganzen Material. Aber im Laufe des Abends wird es besser. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, diese Produktion erlebt zu haben. Es ist, um es vorwegzunehmen, trotzdem sehr anstrengenden sich einarbeiten in dieses Stück, doch ein wirklich großer Gewinn, es mal erlebt zu haben.
Intrigen, Komplotte, Clans, ein unterdrücktes Volk, das kommt einem irgendwie bekannt vor. Gibt es sowas wie Gegenwartsbezüge in dieser Oper?
Es gibt natürlich eine thematische Brücke. Das ist natürlich eben, wie Sie sagen, diese ganze Brutalität, die sich durch die gesamte russische Geschichte zieht. Allerdings muss ich sagen, finde ich es sehr gut, dass Klaus Guth nicht versucht hat, 1:1 diese Geschichte in die Gegenwart zu übersetzen. Er hat es eigentlich sehr geschickt gemacht, diese Brücke zu schlagen. Mit einer kleinen, ganz kurzen Rahmenhandlung am Anfang sieht man das Präsidentenzimmer im heutigen Kreml. Am Ende sieht man es noch einmal. Es werden auf Putins Tisch, wird eine Dokumentenmappe gelegt, am Ende unterzeichnet, wieder abgeholt. Und damit ist eigentlich schon diese Brücke geschlagen. Und wo wir beim Volk sind, beim russischen Volk, das ja hier eigentlich die Hauptrolle spielt und das hier auch gezeigt wird als ein Volk, nämlich des 17. Jahrhunderts, wo es damals schon gelitten hat und sich eigentlich nur noch einer starken Führungsperson gesehnt hat, da sollten wir doch einmal kurz in die Musik hineinhören. Ja, ich denke, bei dieser Tonsprache hört man schon, dass das eben doch eine Musik ist, die stark eben doch einer anderen Zeit verpflichtet ist. Eine Musik, wie man sie sich genauso eigentlich zu russischen Zeiten auch oder als russische Musik auch vorgestellt hat. Sehr geprägt von russischer Kirchenmusik, von Volksmusik, von Klageliedern. Und ja, dazu passt dann auch das Setting von Klaus Guth mit historischen kleinen Ambientes, Interieurs und auch Kostümen.
Ja, man kann es hören, Mussorgski ist eben kein Verdi und Chöre sind ja nicht einfach auf der Bühne zu bewegen. Welche Rolle haben die Frauen und wie wurde vor allem gesungen?
Gesungen wurde wirklich durch die Bank weg ganz hervorragend. Ich muss sagen, man ist erstaunt. Es sind fast alles Sänger und Sängerinnen, bis auf Marina Prudenskaya, die ich auch gleich mal hervorhebe und die auch hier die gewichtigste Frauenfigur, die Sie gerade angesprochen haben, dargestellt hat. Nämlich, sie spielt Marfa, eine sogenannte Altgläubige, die um ihre Liebe ringt, um ihren abtrünnig gewordenen Fürsten Andrei, der am Ende wieder mit ihr zusammenfindet, bevor sie dann tatsächlich in allergrößter Not wie alle Altgläubigen und Strelitzen in die Selbstverbrennung gehen in der Not. Aber sie wurde gefeiert wie eine Königin, hat hervorragend vollblütig mit ihrem Mezzosopran gesungen, mit ganz großer Stimme, exakt, ganz hervorragend. Ja, und dann auch alle übrigen, man kannte diese Sänger eigentlich nicht. Ich hebe mal noch Mika Kares eben heraus und Nadschmedin Maljanov, ich hoffe, dass ich die Namen jetzt richtig ausspreche, alles Sänger irgendwie aus dem russisch-finnischen Raum, die hier ganz große Stimmen eingesetzt haben, aber auch sehr schöne kantable lyrische Stimmen im Piano, im besten Piano gemeistert haben.
Und nicht zuletzt müssen wir das Pult erwähnen, ne? Simon Young.
Ja, ich muss sagen, also ich war wirklich sehr, sehr angetan wie sie. Sie hat am Anfang mal einen ganz kleinen Wackler gehabt zwischen Chor und Orchester. Da hat man so kurz die Luft angehalten. Aber ansonsten, wie sie mit dieser wirklichen monumentalen Partitur zurechtgekommen ist, mit diesen vielen, vielen großen Chören, mit diesen vielen Solisten, die dann auch natürlich rüberkommen müssen, die nicht erdrückt werden dürfen vom Orchesterklang. Und dann aber auch so dieses typische russische, diesen Klang reinzubringen, den wir eben gehört haben von den Chören. Das hat sie wirklich ganz fantastisch gemacht.
Sagt Kirsten Liese über Chorwanskina. Klaus Guth hat an der Lindenoper in Berlin dieses Werk von Modest Mussorgsky inszeniert.